SRF 1.
.30 Radio SRF. Willkommen zum Rendezvous. Gute Nachricht für Bahnpassagiere. Das Halbtags- und der 9-Uhr-Pass werden nicht teurer. In Kambodscha jubelt die Bevölkerung über den Schuldspruch gegen die Schlechter der Roten Khmer.
Andererseits fragen sich viele, warum dieses Prozedere so lange gedauert hat. Es war ja klar, dass die zwei schuldig sind,
sagt unser Korrespondent Urs Morf. Die Zürich-Versicherung macht Gewinn mit grünen Geldanlagen.
Green Bonds sind sicher nicht die Lösung für das gesamte Problem in Bezug auf Klimawandel oder Nachhaltigkeit.
Aber etwas wert seien die Green Bonds schon, sagt der Experte. Und um 13 Uhr das Kriminal-Einmaleins. Heute über Prostitution und Moral.
Ich hätte auch Zweifel, wenn wir als Gesellschaft würden sagen, jawohl, das ist ein Geschäft wie jedes andere. Wenn ich ein Gocki kaufe, ist das gleich, wie wenn ich eine Frau kaufe.
Sagt die Zürcher Staatsanwältin Silvia Steiner. Sie hat die ungarischen Menschenhändler in Zürich hinter Gitter gebracht. Rendezvous mit Ivana Pribakovic. Wer mit dem öffentlichen Verkehr unterwegs ist, muss ab Dezember für seine Billets nicht mehr so viel zahlen, wie das im Mai noch zu erwarten war. Die Bahnunternehmen und der Preisüberwacher haben sich gefunden. Das heißt, die Preise steigen zwar, aber nicht ganz überall. Geraldine Eicher.
Uns fehlt Geld für den Regionalverkehr, so klagten die Bahnunternehmen im Mai. Beim Regionalverkehr gebe es eine Abgeltungslücke, konkret zu wenig Subventionen. Das stimmt, lautet nun die Analyse des Preisüberwachers Stefan Meyerhans. Er sagt jedoch auch, das gilt nur für den Regionalverkehr. Aber mit den Plänen der Bahnen würden auch die Preise im eigentlich profitablen Fernverkehr steigen.
Und das haben wir versucht zu kompensieren. Einerseits, indem das Halbtagsabo nicht teurer wird und die 9-Uhr-Tageskarte nicht aufschlägt. Und andererseits mit sogenannten Rabattbilletten im Wert von 29 Millionen. Und wenn man netto-netto rechnet, so führt das in der Tat zu einer Reduktion um etwa der Hälfte der Preiserhöhung, wie sie ursprünglich vorgesehen war.
Halbtags- und 9-Uhr-Generalabonnement werden also verschont und die Bahnunternehmen geben künftig täglich 5'000 verbilligte Tickets für den Fernverkehr ab. Ferner bieten sie als Pilotprojekt ein günstiges Abendgeneralabonnement an. Die Preise für die anderen Generalabonnemente sowie für einzelne Fahrten steigen wie geplant um rund 3%. Das macht beim Zweiklassikjahr rund 100 Franken mehr aus, es kostet neu 3.650 Franken. Insgesamt müssen die Bahnkundinnen und Kunden mit diesem Kompromiss statt ursprünglich 90 Millionen rund 42 Millionen Franken mehr bezahlen. Die Verantwortlichen der Bahnunternehmen haben sich vermutlich etwas zähneknirschend darauf eingelassen. Aber sie wissen, die Bahnen sind auch auf Wohlwollen bei den ÖV-Nutzern angewiesen. Und diese Bahnkundinnen und Kunden werden schon bald noch mehr bezahlen müssen. Die Trassengebühren steigen und damit die Investitionskosten. Die Branche darf diese Mehrkosten in der Höhe von 100 Millionen Franken zu gegebener Zeit auf die Bahnkunden überwälzen. Sie hat dazu den Segen der Politik.
Da kann auch ich nicht zaubern. Solche Investitionsentscheide führen zu höheren Betriebskosten und die müssen auch von den Passagieren mitgetragen werden. Aber es ist immerhin auch absehbar, dass es eben nicht darüber hinausgeht, sich auf diese durch den Bund erhöhten Trassenpreise fokussiert.
Wie rasch diese nächste Preiserhöhungsrunde kommt, kann der Preisüberwacher Stefan Meyerhans nicht sagen. Immerhin so viel, nach diesen zwei Preiserhöhungen sei dann bis Ende 2017 Schluss.
Geraldine Eicher. Und nun zu den weiteren Meldungen des Mittags mit Damian Rast.
Nun ist klar, die EU-Staaten und die USA dürfen ab sofort weder Fleisch noch Fisch und auch kein Gemüse, keine Früchte und keine Milchprodukte mehr nach Russland liefern. Das Verbot gilt auch für Australien, Kanada und Norwegen. So will es die Verbotsliste, die Russland veröffentlicht hat und die für ein Jahr gültig ist. Mehrere Länder haben bereits Kritik geäußert. Japan etwa spricht von einem bedauerlichen Schritt. Und Obst- und Gemüseexporteure in Griechenland fürchten dramatische Verluste. Mehr als 35 Jahre nach dem Sturz des Terrorregimes der Roten Khmer sind die beiden letzten noch lebenden Mitglieder der damaligen Führungsriege verurteilt worden. Nguyen Chia und Khieu Samphan wurden zu lebenslangen Haftstrafen verurteilt, wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Die Richter machten sie für die Vertreibung von 2 Millionen Menschen aus der Hauptstadt Phnom Penh verantwortlich. Überlebende, Angehörige von Opfern und Menschenrechtler feierten das Urteil als Triumph. Tausende Christen sind in Nordirak auf der Flucht, nachdem Kämpfer der Extremistengruppe ISIS in der Nacht die größte christliche Stadt Karakosch eingenommen hatten. Unterdessen kontrollierten die Kämpfer auch 3 weitere Städte in der Region, melden verschiedene Nachrichtenagenturen. Neben mehreren Regionen in Irak kontrollieren die ISIS-Kämpfer auch Teile Syriens. Kantone und Gemeinden sollen Spielgruppen, welche die Sprachkompetenz und die Integration von Kindern förderten, finanziell unterstützen. Das fordert der Schweizerische Spielgruppenleiterinnenverband. In einer Mitteilung schreibt er, heute würden die Spielgruppen in der deutschen und rätoromanischen Schweiz vorwiegend über Beiträge der Eltern finanziert. Das Geld reiche aber oft nicht aus, um den Auftrag zu erfüllen. In den nächsten Tagen treten in der deutschen und rätoromanischen Schweiz, laut dem Verband, über 40.000 kleine Kinder in eine Spielgruppe ein. In Zürich ist die Polizei daran, eine besetzte Liegenschaft zu räumen. Die Räumung verlaufe bis jetzt ruhig, meldet eine SRF-Reporterin vor Ort. Polizei und Feuerwehr hätten Besetzer von einem Turm geholt, auf dem sich diese verschanzt hätten. Die Polizei nahm mehrere Personen fest. Das Areal der früheren Farbenfabrik Labitzke wird seit Jahren besetzt. Eine Immobilienfirma will dort 200 Wohnungen bauen. Der starke Franken hat Auswirkungen auf das Halbjahresergebnis von Nestle. Der weltgrößte Nahrungsmittelkonzern verzeichnet währungsbedingt einen Umsatz- und Gewinnrückgang. Wie Nestle mitteilt, belief sich der Umsatz auf 43 Milliarden Franken. Das sind fast 5% weniger als im Vorjahr. Der Gewinn ging um 9,5% zurück auf 4,6 Milliarden Franken. Die Zürich-Versicherung baut weltweit 670 Stellen ab. Von den 300 Kündigungen, die für den Stellenabbau notwendig sind, entfallen rund die Hälfte auf den Hauptsitz in Zürich. Dort beschäftigt die Versicherung etwa 1300 Personen. Alle weiteren Kündigungen betreffen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Großbritannien, Irland, den USA und in einigen weiteren Ländern, teilt die Zürich mit. Die restlichen 370 Stellen wurden bereits durch Nichtbesetzung, interne Wechsel und natürliche Fluktuation abgebaut. Weiter hat die Zürich die Zahlen fürs erste Halbjahr bekannt gegeben. Unter dem Strich blieb ein Reingewinn von 2,1 Milliarden Dollar, 14% mehr als in der Vorjahresperiode. Das Wetter. Am Nachmittag wechseln sich Sonne und Wolken ab, da und dort regnet es. Morgen scheint häufig die Sonne bei 28 Grad. Im Süden muss allerdings mit Regen gerechnet werden.
Und das sind 2 der Themen im Rendezvous bis um 1. In der Schweiz sollen Spielgruppenleiterinnen besser anerkannt und vom Staat bezahlt werden.
Wir müssen diesen Frauen auch eine angemessene Entschädigung bieten für die wichtige Arbeit, die sie leisten,
sagt Nationalrätin Jacqueline Fehr. In der Ostukraine verschlimmert sich der Zustand der Bevölkerung von Tag zu Tag. Der Mitarbeiter des UNO-Flüchtlingshilfswerks erzählt, dass die Menschen in alle Himmelsrichtungen fliehen.
People are going north, people are going south, people are going west and people are going east.
Zuerst aber weiter östlich, in den fernen Osten nach Kambodscha. Für Kambodscha ist das Urteil historisch. Die 2 ranghöchsten noch lebenden Anführer der Roten Khmer sind zur Höchststrafe verurteilt worden. Das Sondergericht befand den Chefideologen des brutalen Regimes und den damaligen Präsidenten für schuldig für Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Ein Viertel der damaligen Bevölkerung Kambodschas kam während der 4 Jahre langen Terrorherrschaft ums Leben. Ich fragte unseren Korrespondenten Urs Morf, lebenslange Haft für die 2 Radikalkommunisten. Wie ist das Urteil in der kambodschanischen Bevölkerung angekommen?
Weitgehend würde ich sagen mit Genugtuung. Es ist wirklich von symbolischem Charakter, dass nun endlich jemand zur Rechenschaft gezogen wird. Diese Gräuel, die haben sich wirklich ganz tief ins Bewusstsein des ganzen kambodschanischen Volkes eingegraben, weil es wurde wirklich kaum eine Familie davon verschont. Andererseits fragen sich natürlich viele, warum dieses ganze Prozedere so lange gedauert hat. Es war ja klar, dass die 2 schuldig sind.
Dieses Verfahren hat 3 Jahre gedauert. Die Verurteilten sind weit über 80 Jahre alt. Und jetzt läuft seit letzter Woche ein zweites Verfahren gegen die zwei. Warum eigentlich diese Staffelung? Die zwei Angeklagten könnten ja jetzt in der Zwischenzeit wegsterben.
Das ist genau der Grund, dass sie eben so alt sind, dass sie schon bei Beginn des ersten Verfahrens über 80 waren. Da war diese Befürchtung. Zwei der Mitangeklagten, einer davon ist ja weggestorben. Eine Mitangeklagte ist wegen Demenz als verhandlungsunfähig erklärt worden. Und da hat man eben gestaffelt, um die einfacher zu beweisenden Anklagen vorzuziehen in einem ersten Verfahren, um sicher zu sein, dass eben die Leute wirklich bestraft werden und dann noch leben. Und zum anderen hat man eben gesehen, dass gewisse Anklagen weniger einfach zu beweisen sein werden und hat da beschlossen, das in einen zweiten Prozess zu verschieben.
Worum geht es denn im zweiten Prozess?
Im zweiten Prozess geht es weitgehend um Genozid, also um Völkermord. Und da wird es schwierig. Man wird den zwei Angeklagten kaum wirklich beweisen können, dass sie ernsthaft versucht hätten, bewusst ihr eigenes Volk ganz auszurotten. Andererseits hat man nun offenbar Sachen ausgegraben, soll Beweise dafür geben, dass eben versucht worden ist, zwei Minderheiten, die in Kambodscha leben, gezielt auszurotten. Es wird wirklich schwierig sein, eben das zu beweisen.
Kambodschas Regierung versuchte, diesen zweiten Prozess zu verhindern. Warum eigentlich, wenn dieser Vorwurf des Genozids schwierig zu beweisen sein wird?
Aus zwei Gründen. Zum einen geht es darum, dass Hun Sen, der neue starke Mann Kambodschas, selber ein ehemaliger Roter Khmer, aber nicht wirklich in diese Sachen verwickelt. Er hatte sich sehr früh ins Exil nach Vietnam abgesetzt. Aber Hun Sen versucht seit Jahren mit allen Mitteln zu verhindern und auch mit viel Erfolg bisher, dass es mehr Prozesse gibt. Er sagt, es gehe darum, die nationale Versöhnung nicht zu stören. Der eigentliche Grund ist aber, dass er Untergebene von ihm, die bei den Roten Khmer nachweisbar dabei waren, in verantwortlichen Positionen dabei waren, zu schützen, weil diese eben nun in seinem neuen System, zum Teil in seiner eigenen Regierungspartei, eben auch wieder in ranghohen Positionen sind.
Muss man denn am Schluss davon ausgehen, dass die kambodschanische Bevölkerung wohl erlebt, dass die zwei Hauptschuldigen verurteilt worden sind, zwei alte Männer, dass aber ganz viele andere Schuldige davonkommen?
Das wird zweifellos so sein. Man weiß, dass bei dieser ganzen Roten Khmer-Herrschaft, da waren natürlich Tausende von Leuten beteiligt, längst nicht nur diese zwei, längst nicht nur die Führungsspitze, da gab es Mitläufer, aber es gab auch Leute, die aktiv eben mitgemacht haben. Und die werden allem Anschein nach tatsächlich nun straflos davonkommen.
Sagt unser Korrespondent in Peking, Urs Morf. Und wenn Sie mehr über die Ereignisse erfahren wollen, als die Roten Khmer herrschten, im Internet haben wir ein Dossier zusammengestellt, genau eine Timeline, auf srf.ch/news. In der Schweiz gibt es etwa 2000 Spielgruppen für kleine Kinder. Diese Spielgruppen funktionieren quasi in einem rechtsfreien Raum. Denn im Gegensatz zu den Kitas, den Kindertagesstätten, gibt es weder Regeln noch Kriterien, an die sich Spielgruppenleiterinnen zu halten haben. Und es gibt auch kaum Geld von der öffentlichen Hand. Das soll sich jetzt endlich ändern, verlangt der Verband der Schweizerischen Spielgruppenleiterinnen. Elisabeth Pestalozzi.
Wenn der 4-jährige Stefan und die 3-jährige Milena nächste Woche zum ersten Mal in die Spielgruppe gehen, vielleicht zweimal, 2-3 Stunden pro Woche, dann wissen sie nicht, ihre Spielgruppe bekommt kaum Subventionen. Die Leiterin muss keine Bewilligung haben. Ja, man weiß nicht einmal ganz genau, wie viele Kinder überhaupt in der Schweiz eine Spielgruppe besuchen. Dabei, sagt Eva Roth, die Co-Präsidentin des Schweizerischen Spielgruppenverbandes, würden die Spielgruppen eine enorm wichtige Aufgabe übernehmen. Gerade auch bei der Integration ausländischer Familien in der Schweiz.
Das Kind wird sozial integriert, es lernt die Schulsprache. Und vor allem ist es dann auch so, da die Mutter das Spielgruppenkind ja in die Spielgruppe bringt, entsteht hier sehr schnell eine Erziehungs- und Bildungspartnerschaft. Und das ist eigentlich für die gesamte Familie ein sehr großes Plus.
Allerdings findet auch sie es falsch, dass diese anspruchsvolle Aufgabe, die die Spielgruppenleiterinnen leisten, in den meisten Kantonen und Gemeinden überhaupt nicht geregelt und kontrolliert ist. Deshalb verlangt ihr Verband,
Wir fordern, dass eine Bewilligungspflicht eingeführt werden soll. Das heißt, man müsste gesetzliche Grundlagen schaffen.
Gesetzliche Grundlagen sind aber nicht alles, was Roth fordert. Eine Studie, die der Verband in Auftrag gegeben hat, habe die Bedeutung der Spielgruppen klar aufgezeigt und
die Studie hat uns empfohlen, wir sollen von der öffentlichen Hand Geld fordern für unseren Auftrag, den wir schon über 40 Jahre wirklich erbringen.
Doch das dürfte schwierig werden. Die finanzielle Lage vieler Kantone ist alles andere als rosig. Und auch beim Bereich Familienfragen beim Bundesamt für Sozialversicherungen sieht man derzeit keine Möglichkeit für eine neue Unterstützung. Leiter Marc Stampfli.
Ich würde im Moment doch eher einschätzen, dass auf Bundesebene hier keine Kompetenz besteht, hier eine allgemeine Förderung der Spielgruppen durch den Bund hinzukriegen.
Dies im Gegensatz zu den Kinderkrippen, die seit über 10 Jahren vom Bund unterstützt werden. Denn Kinderkrippen würden die Vereinbarkeit von Familie und Beruf fördern, Spielgruppen nicht. Und auch in der Politik dürfte es das Anliegen schwer haben. SVP-Nationalrätin Nadja Pieren, die selber eine Kindertagesstätte führt, findet mehr Geld für Spielgruppen unnötig.
Ich finde, das System funktioniert heute gut. Es ist nicht nötig, wenn wir da wieder irgendwelche Gesetze schaffen und das auch in eine Bürokratie, in eine Verstaatlichung hineinschleusen.
Unterstützung bekommt die Forderung der Spielgruppenleiterinnen von SP-Nationalrätin Jacqueline Fehr.
Wir müssen diesen Frauen auch eine angemessene Entschädigung bieten für die wichtige Arbeit, die sie leisten.
Die Spielgruppenleiterinnen von Stefan und Milena werden davon aber vorderhand wohl nichts zu spüren bekommen.
Rendezvous, es ist 13 Minuten vor 13 Uhr. Und bevor wir in die Ostukraine schauen, zuerst noch zur Wirtschaft. Die Zürich Versicherungsgruppe zeigt Daumen hoch. 2 Milliarden Dollar Gewinn hat sie erwirtschaftet. Und dieser hochgestreckte Daumen ist grün. Die Zürich hat nämlich eine neue Kategorie von Geldanlagen entdeckt. Sogenannte Green Bonds, grüne Obligationen. Wie die funktionieren, erklärt uns Wirtschaftsredaktor Ivan Lieberherr.
Green Bonds, das sind Anleihen, die zur Finanzierung von Umweltschutz oder sozialen Projekten herausgegeben werden. Die Weltbank gilt als Pionierin auf diesem Gebiet. Sie hat beispielsweise eine Anleihe herausgegeben, um ein Klimaprojekt in Mexiko zu finanzieren. Auch die Zürich Versicherungsgruppe hat hier investiert. Manuel Levin, der bei der Zürich für die nachhaltige Anlage verantwortlich ist, erklärt das Projekt.
Das Ziel ist, 1,9 Millionen alte und ineffiziente Haushaltsgeräte, wie zum Beispiel Kühlschränke oder Klimaanlagen, sowie 45 Millionen Glühbirnen zu ersetzen. Dadurch wird der CO2-Ausstoß um etwa 3,2 Millionen Tonnen verringert. Um das zu erreichen, müsste man über 300.000 Autos für ein ganzes Jahr aus dem Verkehr ziehen.
Der Finanzierungsbedarf für solche Projekte ist groß. Entsprechend werden auch immer mehr solche Anleihen herausgegeben. Vor einem Jahr gab es weltweit Green Bonds für 10 Milliarden Dollar. Inzwischen sind es 35 Milliarden, Tendenz steigend. Es sind auch längst nicht mehr nur Organisationen wie die Weltbank oder die Europäische Entwicklungsbank, die solche Anleihen herausgeben, sondern zunehmend auch Privatfirmen, die Geld für grüne und soziale Projekte aufnehmen möchten. Allerdings
Green Bonds sind sicher nicht die Lösung für das gesamte Problem in Bezug auf Klimawandel oder Nachhaltigkeit.
Sie sind ein kleiner Beitrag. Geht es der Zürich also vor allem um den guten Ruf? Nein, sagt Martin Levin, der für die nachhaltige Anlage zuständig ist.
Imagepflege ist nicht das vorrangige Ziel. Für uns sind Nachhaltigkeitsthemen wirklich ein integraler Bestandteil der übergeordneten Anlagestrategie, weil diese Aspekte schlussendlich das Risiko und auch das Renditepotenzial unseres Portfolios beeinflussen.
Allerdings, von den 200 Milliarden Dollar, die die Zürich anlegt, entfällt erst ein Bruchteil auf Green Bonds, ein Zweitausendstel. Ziel ist es aber, den Anteil rasch zu steigern. Das tut die Zürich auch aus finanziellen Überlegungen, denn Green Bonds sind attraktiv. Sie werfen einen fixen Zins ab und ihr Risiko ist beherrschbar, besonders wenn man in einen Green Bond der Weltbank investiert. Hier ist die Gefahr eines Zahlungsausfalls klein. Auch das liegt im Interesse einer Versicherungsgesellschaft, die ihr Geld möglichst sicher anlegen will.
Ivan Lieberherr. Die Zürich-Versicherung will sich also mit solch grünen Anleihen auch ein nachhaltigeres Image verpassen. Die Frage darum an unseren Wissenschaftsredaktor Thomas Häusler: Ist das wirklich so? Also tut man etwas Gutes oder ist das eher eine Art Feigenblatt von Versicherungen und Banken?
Grundsätzlich gesehen ist es kein Feigenblatt. Es gibt tatsächlich viele Projekte, die zum Beispiel dem Klimaschutz dienen und Geld brauchen, zum Beispiel die Anlagen für sauberen Strom, Wind- oder Solarkraftwerke. Allerdings muss man bei jeder grünen Finanzanlage genau hinschauen, wie grün sie wirklich ist. Denken Sie etwa an Biotreibstoffe, die oft als grün verkauft werden, aber sehr viele Fragezeichen aufwerfen. Das heißt, jeder Anbieter eines Green Bonds muss genau sagen, was er mit dem Geld macht, und das sollte dann auch überprüfbar sein.
Man hört ja immer wieder, wie teuer es ist, die Wirtschaft nachhaltig zu gestalten. Ist denn dementsprechend auch der Bedarf an diesen Green Bonds immens?
Er ist tatsächlich riesig. Es müssen ja zum Beispiel weltweit unzählige fossile Kraftwerke ersetzt werden, um den Klimawandel zu bremsen, also Kohlekraftwerke oder auch Gaskraftwerke letztlich. Oder in den Entwicklungsländern wachsen zurzeit zahllose neue Großstädte heran und sie alle bräuchten eigentlich energieeffiziente Häuser, sie bräuchten einen guten öffentlichen Verkehr und so weiter. Allein wenn man die globale Energieversorgung klimaverträglich umbauen will, braucht es laut der Internationalen Energieagentur 500 Milliarden Dollar pro Jahr. Und dieser gigantische Bedarf soll sich bis ins Jahr 2030 noch verdoppeln.
Zum Schluss noch die Frage: Was müsste denn eigentlich geschehen, damit sich jetzt wirklich jedermann darauf verlassen kann, dass die grünen Geldanlagen wirklich auch für Nachhaltiges eingesetzt werden und nicht für etwas anderes?
Ja, es müssen sich nun alle Beteiligten zusammenraufen und schnell klare Richtlinien schaffen dafür, welche Kriterien eine grüne Geldanlage erfüllen muss. Das betrifft die Finanzbranche, es betrifft die Firmen, die das Geld aus diesen grünen Anlagen erhalten, also beispielsweise Stromerzeuger. Es sollten aber auch unabhängige Beobachter dabei sein, zum Beispiel von Nichtregierungsorganisationen, denn es ist wichtig, dass diese Kriterien streng genug sind und breit anerkannt werden. Beobachter dieses neuen Marktes sagen, er sei gerade am Scheideweg. Die Green Bonds könnten entweder ein zentrales Mittel werden, zum Beispiel im Kampf gegen den Klimawandel. Sie könnten aber eben auch ein großes Feigenblatt werden, falls die Richtlinien zu lasch ausfallen oder falls es gar keine geben wird.
Zum Schluss die Frage an Sie: Wie groß schätzen Sie die Chancen ein, dass das wirklich ein gutes Mittel wird?
Ja, ich denke, es ist so wie immer in diesen Fällen, es wird seine Rolle spielen, es wird wahrscheinlich eine wichtige Rolle spielen, aber es wird nicht die alleinige Lösung sein.
Danke für Ihre Einschätzungen. Das war Thomas Häusler von der Wissenschaftsredaktion. In der Ostukraine entvölkert der Krieg ganze Städte. Hunderttausende Menschen sind schon geflohen vor den Kämpfen zwischen der ukrainischen Armee und den russischen Separatisten. Denn wer bleibt, hat es schwer, gerät zwischen die Fronten. Zum Beispiel in den Städten Donetsk und Luhansk. Auslandredaktorin Brigin Zink.
Niemand weiß genau, wie viele Menschen aus den umkämpften Städten in der Ostukraine geflüchtet sind. Das UNO-Flüchtlingshilfswerk UNHCR spricht von 170.000 Vertriebenen innerhalb der Ukraine und knapp 150.000 Ostukrainern, die in Russland Schutz gesucht hätten. Doch die Dunkelziffer sei hoch, sagt Oldrich Andrisek, Vertreter des UNHCR.
Many people are not known to the authorities where they are simply because they had no entitlements.
Viele Vertriebene melden sich nicht bei den Behörden, weil sie keinen Anspruch auf Sozialleistungen oder Renten haben. Andere wollen sich nicht registrieren lassen. Sie haben Angst davor, dass ihre verlassene Wohnung konfisziert werden könnte, oder sie befürchten, als Verräter bezeichnet zu werden, je nachdem, auf welcher Seite sie stehen. Andere, die etwas Geld haben, ziehen zu Verwandten oder Freunden. Wie viele das sind, weiß niemand genau.
Then there's another category of people who have enough money and obviously you can't count them.
UNO-Vertreter Andrisek schätzt, dass es 2 bis 3 Mal so viele sind, die ihre Dörfer und Städte in der Ostukraine verlassen haben. Die meisten würden aus Angst vor Unruhen oder der zunehmend unsicheren Lage fliehen.
Or there's people who have thought that they would sit it out, but the situation got so bad.
Andere sagen, sie hätten den Konflikt aussitzen wollen, aber als die Städte bombardiert und mit Raketen beschossen wurden, waren die Leute gezwungen zu fliehen, um ihr Leben zu retten. Seit die Kämpfe um Donetsk, Lugansk und Gorlivka heftiger wurden, sind auch die Fluchtbewegungen noch größer geworden. Seit letzter Woche fliehen sie in alle Himmelsrichtungen, nach Norden, in den Süden, nach Westen und Osten.
In all directions. People are going north, people are going south, people are going west and people are going east.
Ob die ukrainische Armee oder prorussische Separatisten Bomben und Raketen abschießen, für Oldrich Andrisek ist klar, in der Ostukraine ist Krieg.
It's a result of war, which is no longer fought with hand weapons and hand grenades, but with tanks, with multiple rocket launchers, with heavy artillery on both sides.
Ein Krieg, der nicht mehr mit Handgranaten und Heckenschützen geführt werde, sondern mit Panzern, schwerer Artillerie und hochgerüsteter Kriegstechnik auf beiden Seiten. Dazwischen geraten die Zivilisten, Kinder, Frauen und Männer, die sich noch vor einem halben Jahr nicht vorstellen konnten, dass sich russischsprachige Ukrainer und ukrainischsprachige Landsleute bis aufs Blut bekämpfen. Noch fast schlimmer dran als die Flüchtlinge sind die Menschen, die in den bombardierten Städten zurückgeblieben sind. In Lugansk etwa sind es nach Angaben der Stadtbehörden etwa 250.000 Menschen, vor allem Rentnerinnen und Rentner sowie arme Familien mit vielen Kindern. Deren Lage wird von Tag zu Tag schlimmer.
It's for several weeks now, water and electricity systems have been damaged to the extent that whole parts, if not the whole city, is completely shut down.
Seit 7 Wochen schon ist die Versorgung mit Wasser und Elektrizität derart beschädigt, dass mittlerweile ein großer Teil, wenn nicht sogar die ganze Stadt, zusammengebrochen ist. Die Logistik funktioniert nicht mehr. Lebensmittel, Wasser und Medikamente gehen zur Neige. Die medizinische Versorgung ist zusammengebrochen. Dazu kommt die allgemeine Angst und Verunsicherung, weil die lokalen Behörden nicht mehr funktionieren. Seit Wochen wird der Abfall nicht mehr abgeführt, Verletzte in den Spitälern werden nicht mehr behandelt, weil die Spitäler von irgendwelchen bewaffneten Kämpfen übernommen wurden oder weil das medizinische Fachpersonal fehlt. Ebenso Verbandszeug, Medikamente und Strom.
Or the hospital simply hasn't got enough medical staff and enough medical supplies to treat you.
All die Informationen kann das UNHCR mittlerweile nicht mehr aus eigener Anschauung beschaffen. Es stützt sich auf Aussagen von Vertriebenen, von Kollegen des IKRK und der Ärzte ohne Grenzen, die einzigen Hilfsorganisationen, die zurzeit noch in Lugansk sind. Lugansk und Donetsk sind in der Zwischenzeit für alle zum Sperrgebiet geworden.
Der Bericht von Auslandredaktorin Brigitte Zink. Und bald ist es eins, in den Sommerwochen ist das die Zeit für Kriminelle, für Strafverfolgerinnen, Gerichtspsychiaterinnen und Gerichtsmediziner. Das Kriminal-Einmal-Eins statt des Tagesgesprächs im Ersten und Vierten. Diese Woche mit der Zürcher Staatsanwältin Silvia Steiner, die gegen Zuhälter vorgeht und sich wegen den Erfahrungen am Zürcher Straßenstrich ein Verbot der Prostitution in der Schweiz vorstellen kann.
Das geht nach rein marktwirtschaftlichen Gesetzen. Also da hat es ganz sicher sehr viel Freier gehabt, wo dort vorbeigefahren sind und so eigentlich gelegenheitsfreier sind, weil sie dann halt gerade gesehen haben, dass sich da so eine Frau anbietet, haben sie sie halt dann gerade mal gekauft.
Das Kriminal einmal eins gleich. Zuerst aber die Schlagzeilen des Mittags und die hat Damian Rast.
Die Preise im öffentlichen Verkehr werden nicht so stark erhöht wie angekündigt. Wie der Preisüberwacher mitteilt, verzichten die Transportunternehmen auf eine Preiserhöhung beim Halbtagsabo und bei der 9-Uhr-Karte. Die übrigen Preiserhöhungen von knapp 3% könnten aber im Dezember in Kraft gesetzt werden. Russland hat dem früheren US-Geheimdienstmitarbeiter Edward Snowden eine Aufenthaltsgenehmigung für 3 Jahre erteilt. Das sagte Snowdens Anwalt in Moskau vor Journalisten. Die EU-Staaten und die USA dürfen ab sofort kein Fleisch und keinen Fisch mehr nach Russland liefern. Und auch kein Gemüse, keine Früchte und keine Milchprodukte. So will es die Verbotsliste, die Russland veröffentlicht hat und die für 1 Jahr gültig ist. Das Verbot gilt auch für Australien, Kanada und Norwegen.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.